Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Herrlich, oder?
Terrific, wie der Engländer gerne mal sagt. Ne?
Awesome, terrific, outstanding. Das sind ja alles diese völlig neuen Begriffe. So.
Ja, und man sagt, glaube ich, nicht mehr awesome, sondern nur noch ah.
Ja, ich weiß es nicht, ich verstehe. Ja.
Bei den jungen Leuten, so wie bei mir, ist dieses ah. Aber terrific habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber gestern mal in einer Korrespondenz mit Meghan Markle wieder verwendet.
Mit Meghle Kräuterbutter oder was?
Nein, mit der neuen Prinzessin des Hauses Windsor, die sich jetzt mit ihrem Prinz Harald ja in die Einsamkeit von Vancouver Island zurückzieht.
Das ist das zauberhaft, mein Lieber.
Damit auch willkommen hier zum Kaffeekränzchen. Der Meister Propper aus Hamm stopft sich schon wieder voll mit irgendwelchen Rosinenschnecken.
Ja,
und meistens sind es mindestens 10, die er da in sich reindrückt.
Ja, weil letztens hieß es ja noch, letztens warst du ja noch am Schwadronieren, dass du von überall sozusagen Zuschriften kriegst, was ist denn mit dem Till los? Und dann gib dem noch mal was zu essen. Jetzt esse ich mal einmal was, ist es auch nicht richtig, oder?
Ja, da hast du auch wieder recht. Da hast du mich jetzt wirklich ertappt bei dem miesen Versuch, dich in die Ecke der dicken Deutschen zu stellen.
Ja. Die dicken Deutschen, ja. Apropos dick, meine Damen und Herren. Wir sind die dicksten Freunde. Und deswegen darf ich Ihnen vorstellen, mein Kompagnon, den Weltmeister, den Bundestrainer, den Besitzer mehrerer Wälder, wie ich neulich gelesen habe.
Mehrerer was?
Wälder, Liegenschaften.
Ach so, ja. Können wir gleich mal drüber reden.
Eben, es ist mein zauberhafter Freund Atze Schröder. Herzlich willkommen bei dieser neuen Ausgabe von Zärtliche Cousinen.
Mein lieber Till, ich freue mich, dass du so gut gelaunt klingst. Du als lebende Legende, als Ausbund an Talent und Boshaftigkeit. Großartig, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Das erfüllt mein Herz mit Stolz, mit Toleranz, aber auch mit Hingabe.
Ja, aber auch mit Verachtung, denn, oder was kommt jetzt?
Nee. Du hast ja letztens gesehen, als sie dein Zimmer komplett renovieren mussten.
Ja,
wie schön das am nächsten Tag alles schon wieder war.
Ja, na, wie zauberhaft der Teppich jetzt aussieht, dieser neue Teppich, der sieht ja auch viel besser aus.
Ja, aber dass du dich für so ein grobes Pepita-Muster entschieden hast, deutet ja auch darauf hin, dass du stilsicher bist.
Pepita-Muster? Ey, weißt du, wann ich den Ausdruck Pepita-Muster das letzte Mal gehört habe?
Das war,
glaube ich, Anfang der 80er, als Klaus Schlappner noch Trainer bei Waldhof Mannheim war.
Oder der Elektromeister aus Mannheim. Ja, Pepita ist wieder voll da, ne?
Ja?
Total. Ja, ist total da. Wahnsinn.
Erklär das doch mal unseren jüngeren Zuhörern. Was ist Pepita?
Pepita ist ein wiederkehrendes Muster. Wenn man sich so, sagen wir mal, im ganz Groben so ganz viele Kommas auf einem schwarzen oder weißen Untergrund vorstellt, also Schwarz-Weiß-Muster.
Ja.
Stellt euch schwarze Kommas auf weißen Untergrund vor und halt in jeder Größe. Das ist das Pepita-Muster.
Toll.
Und so 60er Jahre, worauf Till jetzt anspielt, 60er, 70er Jahre, war der Pepita-Hut so ein bisschen angesagt.
Genau.
Und Klaus Schlappner, damals auch schon Schnäuzerträger. Deutscher konnte man, glaube ich, nicht aussehen als er, oder?
Nee.
Er war so ein bisschen, und auch sein.
Ja, er war so ein bisschen dieses Faktotum, ne? Dieser Schlappi wurde er zärtlich von der Bild-Zeitung genannt.
Ja, er schien ein ganz guter Trainer zu sein, ne?
Ja, ehrlich? Ja, der war später bei Barcelona, ne?
Nein, er war für den Bereich, in dem er trainiert hat, war er gut. Und es gibt eben auch Zweitligatrainer, die in der zweiten Liga großartig sind, aber wenn sie den Sprung in die erste Liga machen, da versagen. Aber du interessierst dich natürlich nur für Pep Guardiola, Jürgen Klopp und Hansi Flick, der sich aus Anstandsgründen noch ein L in den Nachnamen hat einbauen lassen.
Ich interessiere
mich. Doch, das
ist
so. Du weißt ja zum Beispiel auch gar nicht, dass der ursprüngliche Plan von Dietmar Hopp war eben nicht 1899 Hoffenheim, ja, zu kaufen, sondern sich bei Waldhof Mannheim zu engagieren.
Ach.
Ja.
Und das war der ursprüngliche Plan?
Das war der ursprüngliche Plan, weil die schon weiter waren halt als Hoffenheim. Da hätte man vielleicht ein, zwei Ligen sparen können.
Ja.
Das Präsidium von Waldhof Mannheim war diese ganze Sache aber suspekt. Man hat sich dann dafür entschieden, darauf zu verzichten. Ja, und
lass mich raten, im Präsidium saß Klaus Schlappner mit seinem Pepita-Hut.
Nein, Klaus Schlappner hatte sich schon lange fortgemacht Richtung China.
Um dort als so eine Art Wackeldackel zu fungieren. Und so nach dem Motto, wenn ihr mal was richtig Deutsches sehen wollt, ihr Chinesen, da haben wir jetzt einen für euch gekauft.
Nein, der hat dann den ersten FC Wuhan trainiert und ihn zur Erstligareife geführt. Allerdings in China.
Allerdings. Und in Teilprovinzen von China. Herrlich.
Und später.
Warum weiß man das? Darf ich mal an dieser Stelle fragen, wieso weiß man so einen Blödsinn?
Das nennt man Kollateralwissen. Und zwar
Kollateralschaden, wenn du mich fragst.
Ja, wenn du es nicht wissen willst, dann nein, in der Süddeutschen Zeitung gibt es immer mal wieder so kuriose Artikel, die man normalerweise nicht lesen würde. Da du aber sowieso gerade da irgendwo auf der entsprechenden Seite unterwegs bist, denkst du dir, Überschrift Klaus Schlappner, das lese ich nochmal eben, die 5 Minuten investiere ich. Und auf diese Art und Weise habe ich dieses völlig unnütze Wissen erworben.
Wahnsinn, ne? Siehst du, guck mal, ja. Und jetzt, das ist für mich auch mal ganz schön, ne? Das ist so, bei Fußball hält sich mein Wissen echt ziemlich in Grenzen.
Aber du liest doch sehr richtig mit deiner alten Liebe zu Borussia Mönchengladbach, ne?
Ja, bin ich wirklich. Und es hat mir
auch. Warst du nicht letztens in welcher Zeitschrift? In der Vereinszeitschrift?
Im Fohlenecho.
Im Fohlenecho.
Mit einem Bild von meinem Bruder und mir. Wie wir beide.
Ach, das war dein Bruder.
Ja, mein Bruder war das. Wir hatten beide so Gerd Müller-T-Shirts an. Und das finde ich auch witzig. Also mein Bruder war eher Gladbach-Fan, hat mich dann draufgebracht sozusagen. Ja. Und wir hatten aber jetzt unglücklicherweise ist falsch, wir hatten 72 natürlich auch Gerd Müller-T-Shirts bekommen. Ne, der Bomber der Nation eben halt.
Ja, und überleg mal, Gerd Müller war damals so ein großer Name, dass man, selbst wenn man nicht für Bayern München war, fand man den trotzdem super, ne? Den Bomber der Nation.
Und das habe ich dem Pressemann von Borussia auch erklärt. Ich habe gesagt, sorry, Alter, Gerd Müller war outstanding sozusagen. Der war so gut. Wer den nicht gut fand, der hatte einfach eine an der Waffel. Den kann man gar nicht ernst nehmen.
Den fanden selbst die Omas zu Hause gut.
Ne? Ja. Es war einfach der Gerd Müller. Und das Lustige ist, also als ich meine Frau kennengelernt habe, vor 22 Jahren, um Gottes Willen, 20 Jahre sind wir nun ja schon verheiratet, vor 22 Jahren, da guckten wir so alte Bilder von der Familie, so von mir und meinem Bruder so durch. Und da kamen wir genau auf jenes ominöse Foto, wo wir sitzen. 72 war ich, 7 und mein Bruder war 9, ne? Mhm. Und sitzen da mit diesem T-Shirt und meine Frau guckt mich an und sagt, ey, eure Eltern waren aber echt locker drauf damals. Und ich so, wieso das denn? Ja, dass ihr schon als Kinder mit einem Che Guevara T-Shirt rumrennen durftet. Und ich habe mich natürlich auch kaputt gelacht. Auf der anderen Seite muss man ein bisschen Abbitte leisten. Damals Müller, Matte, Bart, das sah schon
Che Guevara. Fußballer damals auch aus, ne?
Das sah Che Guevara tatsächlich nicht unähnlich aus, ne? Verrückt. Ach Mann, ey. Ich weiß noch, wie meine Oma beim Finale 74 gegen Holland, irgendwann wurde Beckenbauer, wie Otto Walkes es prophezeit hat, in seiner eigenen Hälfte gefoult. Und meine Oma schrie einfach, Elfmeter, Elfmeter. Und wir haben die dann echt aus dem Wohnzimmer rausgeschmissen. Raus.
Und die ist auch gegangen.
Ja, maulen, aber sie ist gegangen. Ja,
wollte gerade sagen, ich hoffe aber wenigstens maulen, dass ihr doch nicht mehr alle Tassen im Schrank habt.
Aber ging uns so auf den Sack mit ihren Kommentaren. Ne? So, Oma, du gehst jetzt raus. Nein, raus, raus. Ne? Das wollte keiner mehr hören. Elfmeter, Elfmeter. Weil ja natürlich klar war, wenn einer so kurz in seiner eigenen Hälfte zwischen 16er und Anstoßkreis gefoult wird, dass es da keine Elfmeter gibt, ne? Meine Herren, Gesangverein, ey.
Micky Beisenherz erzählt auch immer die Story. Ich meine, es wäre, nagelt mich nicht darauf fest, Bayern München gegen Schalke in Gelsenkirchen gewesen. Bayern München führte schon 5-0. Und Oma hatte das Spiel auch mitverfolgt und sagte irgendwann, also Bayern München, um es nochmal klar zu sagen, lag schon 5-0 vorne.
Ja.
Und Oma sagte irgendwann, die Blauen spielen mit den Roten Katz und Maus.
Ja, ja. Ach du Scheibenkleister.
Hoher Sachverstand.
Ja, ne. Da kannst du Trainer sein, wer du willst. Ne?
Das hast ja, du weißt, kennst du dich auch noch daran erinnern, dass die Omas immer auch so Spieler nicht mochten, weil die zu lange Haare hatten oder
ja, natürlich.
Komisch liefen? Den mache ich gar nicht. Ja, aber Oma, der hat doch schon 3 Tore gemacht. Ja, aber ja, ich mache den
Der
nicht.
Soll sich mal die Haare schneiden. Ne?
Ja. Ja. Das ist sowieso das wichtigste Argument dieser Welt.
Ja.
Wenn ihr irgendwo an der Supermarktkasse, was weiß ich, Auffahrunfall, wie auch immer, welche brenzligen Situationen im Leben, was immer hilft, ist zu sagen, du bist auch ein ganz Schlauer.
Ja, yeah, du bist auch ein ganz Schlauer. Ja, und da war schön, erstmal einen Schluck Pilz und erstmal an der Ernte 23 ziehen. Herrlich,
ja,
oder?
Ja, wunderbar. Ja, das, Till, jetzt sag mir doch mal, ja. Was war denn eigentlich da mit unseren T-Shirts los?
Ey, sag mal,
ich hab keins von unseren T-Shirts gekriegt.
Das kann doch nicht. Gut, dass ich noch auf dem letzten Drücker 2 gekauft habe für uns. Tatsächlich.
Ja, ja, was war denn da los?
Ja, unsere T-Shirts, kaum waren sie online sozusagen gestellt, waren sie ausverkauft. Die erste Charge, rap, zapp, weggekauft. Einfach so.
Wo, der Chinese.
Es kann nicht wahr sein, ne? Wir waren wirklich kaum, hatten wir es gesagt und so, hieß es schon überall ausverkauft. Mein Instagram-Account quoll über. Mit ausverkauft Screenshots. Ich habe jedem Einzelnen geantwortet und gesagt, ich kümmere mich höchstpersönlich darum. Es werden Köpfe rollen.
Ja, und du nennst Ross und Reiter.
Ich werde Ross und Reiter nennen und habe dann aber nur ganz höflich angefragt, ob man denn vielleicht für Nachschub sorgen könnte. Und wenn du höflich fragst, es ging. Und jetzt
Ach so, da hast du aber schnell reagiert, ne?
Ja, weil es häufte sich einfach total. Ne? Wie gesagt, viele Leute schrieben mich an, ja, was ist denn hier leider ausverkauft, ich kriege keins mehr. Naja, und dann haben wir wirklich ganz kurze Wege gemacht, haben wir die Jungs, die das für dich machen, angerufen, die Merch Cowboys. Und zack, 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 war neuer Stoff da.
Stuff, good stuff, hot ne? stuff.
Und ja. Gut, dass ich für uns beide noch selber eins, ich war so auch so begeistert von den T-Shirts, dass ich erstmal selber 2 gekauft habe.
Ne? Weil ja, sehr löblich.
Weil
sehr
ich gedacht löblich. Habe, ich will mich nicht bevorteilen.
Ja, nein, du willst dich nicht bereichern.
Nein, ich gehe da ganz klar los und sage selber, ich kaufe mir ein T-Shirt von den zärtlichen Cousinen. Also, liebe Cousinen da draußen, es gibt wieder Nachschub. Die T-Shirts sind wieder bei www.atzeschröder.de im Merchandise-Shop. Und damit euch das mit den Tassen nicht auch so geht, mit den zärtlichen Cousinen-Tassen, kann man die jetzt schon sozusagen im Presale ordern.
Aha. Wir kriegen Tassen?
Ja, wir kriegen Tassen.
Ach, das ist ja schön.
Ich habe mich geweigert, aus irgendwelchen Pokémon-Tassen hier zu Hause zu trinken.
Ja.
Habe gesagt, das kann man mit mir nicht länger machen. Ich will eine Cousinentasse und mein Wunsch wurde sozusagen prompt ausgefüllt und ausgeführt. Jetzt gibt's bald auch diese Wundertassen mit unserem Konterfei drauf. Das heißt, du kannst morgens schon beim Kaffee trinken so ein bisschen an uns rumlecken. Das ist schön,
umwerfend.
Oder?
Absolut umwerfend. Meine Franz Josef Strauß Tasse ist mir ja mal runtergefallen und ich habe noch die Helmut Kohl Tasse, aber leider verblasst das Bild.
Ja, die Helmut Kohl Tasse, um Gottes Willen.
Ja, sag mal, als ich noch in der Jungen Union war,
ja,
war ich ja immer ein Mann für die erste Reihe.
Nochmal.
Nein, also es gibt,
du, in der Jungen Union warst, wer musste da reiern?
Im Prinzip alle, die im,
Gott, die Junge im Union.
Publikum sind. Nein, pass auf, ich will mal eben kurz folgende Geschichte erzählen. Und zwar, es gibt von Charlotte Roche, zusammen mit ihrem Mann Martin Kess.
Ja.
Ein Podcast, der heißt Bardiologie, der ist gerade so in aller Munde.
Mhm.
So, und Martin Kess war früher Mitgesellschafter von Brainpool. Brainpool, die haben so Sendungen produziert wie die Wochenshow, TV Total, die VOG-WM und, also alles Mögliche, ne?
Yep.
So. Und Martin war lange am Anfang Mitglied, die Harald-Schmidt-Show haben sie auch produziert, schied aber dann irgendwann relativ schnell aus, hat seinen Anteil für sehr viel Geld verkauft und war mehr oder weniger Privatier. Hat dann noch eine Ausbildung zum Barista gemacht, das hat er aber so für sich gemacht als Hobby, glaube ich, eine kleine Rösterei, hat verkauft, glaube ich, auch Espressomaschinen und berät kaffeebegeisterte Menschen ausführlich und gerne. So, auf jeden Fall, dieser Martin Kess kam folgendermaßen zum Fernsehen. Und zwar gab es die Michael Braun Show.
Ja, kann ich mich daran erinnern.
Ja. Ja, das war so ein Vorläufer von Schmidt einander, würde ich mal sagen. Ne?
Ja,
WDR, man machte so Anarcho-Sachen, man führte schräge Interviews. Ne?
Habe ich es richtig
beschrieben?
Ich meine sogar, wir wären da mal mit Till und Obel gewesen.
Das meine ich nämlich auch, deswegen komme ich auch auf das Thema. Martin Kess hatte als junger Abiturient die Idee, irgendwie will ich ins Fernsehbusiness. Ne?
Mhm.
Irgendwie. Wie gesagt, er war so 18, 19 und die Show war ja live, Michael Braun Show, und tauchte in der Michael Braun Show auf. Also sein eigenes Herz schlug er anarchomäßig links.
Mhm.
Und tauchte auf mit Schildern und T-Shirts. Also Schilder hielt er hoch, T-Shirt hatte er an. Jugend für Helmut Kohl. Und das hat auch geklappt. Ne? Die Sendung konzentrierte sich da auf diesen sonderbaren Gast. Und er kam, hat aber voll durchgezogen. Hat so getan, als wäre Helmut Kohl das absolut Größte in seiner Welt. Und dann fanden sie das so geil. Die fanden diesen Typen so originell und geil, dass sie ihn direkt für die Redaktion engagiert haben, so als jungen Autor. Und das war sein Einstieg in die Fernsehwelt. Ist das nicht eine tolle Geschichte?
Ja, das ist wirklich eine tolle Geschichte, weil, das erinnert mich jetzt natürlich wieder an Helmut Kohl, an der ganz großartigen deutschen Kanzler der Geschichte. Weil ich habe neulich beim Aufräumen, weißt du, was ich da gefunden habe? Einen handgeschriebenen Text von mir. Mit dem Titel Da Du Ron Ron Ron. Also Da Du Run Run Run. Es gab ja diesen Hit. So and my heart stood still. Da Du Run Run Run. Da Du Run Run. Und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, das war ungefähr 1987, 88. Da ging ich spazieren und sang so vor mich hin.
Ja.
Als Helmut Kohl, fahr ich in die USA, bist du schon da, Tattoo Ron, 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 Tattoo Ron, Ron. Weil
ach so,
Ronald Reagan war Ronny. Damals Präsident und Kohl war ja des Englischen nicht besonders gut mächtig. Da gab es ja auch diesen Song, You Can Say You To Me, Mr. President. Ne? Und da fiel mir das eben halt so ein. Ne? Fahr ich in die USA, bist du schon da, Tattoo Ron, 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 Tattoo Ron, Ron. Hast du mich noch lieb, dann bitte sag doch ja, Tattoo Ron, 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 Tattoo Ron, Ron.
Aber und du hast doch auch den Kanzlersong gemacht, oder nicht?
Ja, das war später mit
aber da ging es auch um Helmut Kohl, oder nicht?
Ja, mir geht's so gut, weil ich der Kanzler bin. Das war diese Lucy Electric-Parodie.
Ach so.
Aber besonders.
Weil ich ein Mädchen bin.
Weil ich der Kanzler bin. Ich bin dick und fett und habe ein Doppelkinn, weil ich der Kanzler bin.
Weil ich der Kanzler bin.
Da waren wir dann das zweite Mal mit bei Jürgen von der Lippe.
Ach so, bei Lippes.
Geld oder Liebe. Bei Geld oder Liebe.
Ja.
Und das war schon sehr kritisch, weil jetzt, oh Gott, irgendein Act ist ausgefallen. Die Crash-Test-Dummies sind, glaube ich, ausgefallen. Und so, er brauchte die mit diesem genau.
Once there was this girl.
Genau. Und er brauchte Ersatz. Und wir hatten damals dieses Ding gerade veröffentlicht, beziehungsweise geschrieben. Und es war eigentlich schon Wahlkampfzeit. Und eigentlich hat der WDR sich total dagegen gesträubt, weil man durfte ja so und so viel. Vor einer Bundestagswahl durfte man ja nicht politische Lieder oder Kabarett oder Ähnliches machen im Fernsehen. So war das damals ja noch. Und Jürgen hat aber dann trotzdem durchgesetzt, dass wir mit dieser Nummer als Ersatz für die Crash-Test-Dummies kommen. Unglaublich, oder?
Ja.
Ja. Und denn den handgeschriebenen Text habe ich, wie gesagt, in so einer Schublade wiedergefunden. Und das, handgeschriebene Texte ist heute unvorstellbar, oder?
Würde ich auch schon sagen. Ne?
Manchmal geht dir das genauso, dass du schon schreibst und denkst, ich kann gar nicht mehr richtig schreiben.
Ja, stimmt. Das stimmt. Man macht sich zwar so Notizen, aber so einen richtigen Brief schreiben ist ja dann nochmal was anderes, ne? Oder einen längeren Text.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mal was ganz anderes. Aber sag mal, wo wir gerade so von Hölzgen auf Stöcksgen kommen, sag mal, mein lieber Atze, wie stehst du denn zum Kollegen Sting? Jetzt habe ich dich. So, wie kommst du aus der Nummer wieder raus? So.
Ich habe ein bisschen Glück. Ich könnte normalerweise gar nichts beitragen. Aber ich habe ein bisschen Glück, da ich letztens diese Sting-Dokumentation auf Vox gesehen habe.
Auf Vox? Bei uns lief die auf Arte. Heißt Arte bei dir jetzt Vox?
Kann auch sein, Arte oder Vox. Keine
Ahnung. Ist ja auch dasselbe.
Nee, ich bin wahrscheinlich drauf gekommen, weil Vox hatte so eine Reihe von Musikdokus und dann habe ich es wahrscheinlich da eingereiht aus Versehen. Es war sicher dann auf Arte, wenn du es so sagst.
Nee, ich hab's da auf Arte gesehen, aber es kann ja auch sein, dass sie auf Vox vorher auch war. Die können ja alle zukaufen.
Ich will mich ja gar nicht festlegen. Auf jeden Fall fiel mir echt auf, wie viele unterschiedliche, tolle Sachen dieser großartige Künstler gemacht hat.
Ja, eine ganz schöne Bandbreite, ne, der Vogel.
Mein lieber Mann. Und immer sehr engagiert, aktuelle Themen aufgegriffen, sich auch für gute Ziele immer eingesetzt, was sich auch immer in den Texten und in der Musik wiederfindet. Keine Berührungsängste mit keiner Musikrichtung. Man muss wirklich sagen, er ist wirklich ein toller Kerl. Außerdem habe ich letztens ein Zitat von ihm gelesen. Das ist wohl noch gar nicht so alt. Er hat gesagt, er hätte in seinem Leben noch nie was Legales geraucht.
Ja, das war in dieser Doku.
Ach so, dann lief die jüngst nochmal und du kommst deshalb nochmal da drauf.
Ja, genau. Die lief jüngst nochmal, wurde bei Arte nachts wiederholt.
Ja, wo so Mitstreiter von ihm auch zu Wort kamen.
Ja, dass er ganz
tatsächlich
genau.
Jeden Tag für sich zur Übung Bach spielt. Ja, auf welchen und Seiteninstrumenten auch immer.
Ja, und er ist ja auch topfit. Er war ja immer topfit, ne? Der war ja schon immer körperlich, immer total topfit.
Zum ersten Mal aufgefallen ist, als er hat ein Projekt mit Eberhard Schöner zusammen.
Ja, natürlich. Der war ja auch in dieser Doku zu sehen.
Ja, stimmt. Der ist auch aufgedacht.
Bei Bios Bahnhof.
Bei Bios Bahnhof.
Großartig. Wir haben hier Eberhard Schöner und dann haben wir seine Bandkollegen. Großartig. Das ist Gordon Sumner. Besser bekannt als Sting. Was warst du in deinem früheren Leben nochmal? Und da siehst du, habe ich dann den Ausschnitt auch noch gesehen und Sting so, ja, I was a teacher. Ein Lehrer, großartig.
Ja, da war Bio natürlich begeistert. Ja, Sting lief ja über Jahre quasi in diesem Overall rum und hatte schon immer diese besondere Ausstrahlung. Und das werde ich nicht vergessen, als ich wusste ja überhaupt nicht, in welcher Funktion der da mit Eberhard Schöner war und dem Orchester. Du hast nur gemerkt, der Typ singt so hoch und hat so eine Ausstrahlung. Da muss man mal ein Auge drauf haben und musste man ja gar nicht, weil der tauchte dann ja plötzlich überall auf.
Ja.
Und dann habe ich tatsächlich, du mögest es mir verzeihen, habe ich tatsächlich mal den Musikexpress gelesen.
Aha.
Und da stand, dass der in Quadrophenia auch mitgespielt hat.
Ja, natürlich. Die alte.
Stimmt das?
Ja, die alte, da war einer von diesen Mods auf dem Roller, auf dem Lambretta-Roller, glaube ich.
Man könnte ihm ganz viele Karrieren zutrauen, aber er ist einfach so von Kunst und Musik durchdrungen, wie selten jemand. Das imponiert mir schon sehr, das muss ich sagen.
Ja, und ist auch immer jemand, der viel sozusagen geklaut hat und sein eigenes Ding daraus gemacht hat. Ne? Eberhard Schöner hat das auch nochmal erklärt. Englishman in New York ist ja nichts anderes als ein Thema von Prokofjew.
Ja. Er beschäftigt sich ja viel mit Klassik.
Und natürlich, dass die Geschichte mit Eberhard Schöner ist so, dass Andy Summers, der Gitarrist, der ja schon vorher bei Soft Machine war, bevor er bei Police war, den hatte Schöner engagiert. Und der hat immer gesagt, ja, wenn du noch mehr Musiker brauchst, ne, ich habe da so einen guten Drummer und ich habe da so einen guten Sänger und Bassisten.
Stimmt, die waren ja auch dabei.
Ja, ja, ja. Und dann sind die später nachgekommen. Und ja, Sting war immer sehr körperlich. Und das hat Stuart Copeland, mit dem hat sich Sting ja am meisten gerieben, mit dem Drummer.
Ja.
Und das hat Stuart Copeland immer davon abgehalten, sich doch noch ernster mit Sting zu prügeln als angedeutet, weil er sagte immer, ja, gefährliche Sache, weil er war einfach immer zu fit, die dumme Sau.
Ja, ja, Stuart Copeland allerdings auch, ne?
Also, ja, zwei Irre natürlich,
ja,
ne?
Ja, toll. Wusstest du eigentlich, dass Ebert Schöner Nachbar meiner Tante war?
Nein.
Ja, in Forstbach, ey, ist bei das Köln. Denn
schon wieder? Ja, nee.
Ja.
Ach, ehrlich? Gibt's doch alles, das gibt's doch alles schon wieder gar nicht.
Ja, der hat manches Mal da zum Kaffee und Kuchen auf der Terrasse gesessen und ja, ich wusste den damals nicht richtig einzuordnen.
Ja.
Mir wurde der nur als Dirigent klassischer Musik vorgestellt.
Ja, und hat dann ja auch mit Moog-Synthesizern rumgemacht und sowas alles. Sehr interessant. Aber bei dieser
positiv bekloppt.
Ja, ja. Ich habe übrigens
positiv
bekloppt. Ich habe die Abschlusstour von Police gesehen in der Dom- und der Westfalenhalle, die Synchronicity-Tour. Und es ist mir zweierlei Hinsicht in Erinnerung geblieben. A.
Das war die, war das nochmal die Reunion oder war das?
Nee. Das war die letzte Tour mit dem Synchronicity-Album, mit dem Every Breath You Take-Album und wo Every Breath You Take drauf war. Das war die letzte Studioplatte. Das war, glaube ich, 83 oder sowas. Ich glaube, 86 haben sie dann nochmal kurz für Amnesty International ein paar Gigs gemacht, aber dann war auch wirklich Feierabend. Auf jeden Fall, diese letzte Tour habe ich gesehen und das war sensationell. Aber was mir noch mehr von dieser Tour in der Erinnerung geblieben ist, ich hatte so zwei Engländer hatten wir hinter uns stehen.
Ja.
Die wirklich alles mitgesungen haben und zwar laut und schief, entsetzlich. Und ich dachte nur, wenn diese zwei Idioten hier aufhören zu singen, jetzt kannst du dich natürlich mit Engländern nicht schlagen, ne? Mit besoffenen Engländern. Das geht ja auf keinen Fall. Du verlierst. Du verlierst. Die merken ja noch nicht mal. Den kannst du ja praktisch einen Vierkant durchs Gesicht ziehen. Dann nehmen die gar nicht wahr, ne? Dann kriegst du es 30 Mal wieder. Also, wie kriegen wir die zwei Vögel ruhig? Und dann hatten wir die großartige Idee. Irgendjemand bei uns aus der Truppe hatte einen riesen Joint gebaut und reichte den einfach nach hinten durch zu den beiden Engländern. Ja, und ab da war Ruhe. Die waren top begeistert.
Einmal nachgedacht.
Das heißt, wir haben zwar das Konzert nüchtern gesehen, was aber im Endeffekt natürlich viel toller noch war. Und die beiden Engländer waren einfach still für den Rest des Konzertes, sondern völlig breit, völlig abgefüllt und bedröhnt. Und wir konnten in Ruhe das Konzert genießen. Und weil das so toll war, bin ich übrigens nicht zu der Reunion-Tour gegangen, weil ich gedacht habe, es kann nur beschissener werden.
Ja, das kann ich verstehen. Auf der letzten Tour von The Police.
Ja.
Und ich war auf der ersten Deutschland-Tour von Police. Die habe ich in Hamburg in der Markthalle gesehen, nicht ausverkauft.
Wahnsinn! Und,
war über einen Tipp dahin gekommen. Ein Kumpel aus Hamburg hatte gesagt, komm mal mit. Und ab da war für mich alles anders. So was hatte ich noch nicht erlebt. Vor allen Dingen so ein Schlagzeugspiel hatte man vorher noch nicht erlebt. Ne?
Und die waren ja schon immer nach 20 Minuten fertig, wie Sting süffisant bemerkte, wenn Andy mal wieder das 40-Minuten-Set in 20 Minuten durchgepeitscht hat. Es gibt so einen Film von Stuart Copeland, wo er hat das ja alles so mit einer Super 8 Kamera festgehalten, auch wie die durch die USA mit so einem scheiß Van getourt sind und so völlig runtergerissen. Ja. Und da siehst du in einer Szene, wie Stuart Copeland anfängt ein Stück zu spielen und Andy Summers sich in völliger Verzweiflung umdreht und ihn anschreit: "Too fast, too fast." Wirklich.
Ja, ja. Das,
in total Anbult. Jetzt spiel doch mal langsamer, du
ja,
Wahnsinniger.
Das war natürlich manchmal verrückt, ne, dass er so kein bisschen laid back war. Ne? Aber für diesen Stil, ja, man musste sich
großartig.
Da nicht erst dran gewöhnen. Ne? Der hatte übrigens einen Drum Roadie, der absolut exakt genauso spielte wie er.
Boah.
Wirklich, das ist unglaublich. Ist unglaublich. Ich durfte mal einen Soundcheck miterleben bei denen, wo Stuart Copeland vorne stand, weil er mal wissen wollte, wie es so klingt, auch mit den Echos, die er manchmal so da drauf hatte. Ne?
Ja. Mit den, ja.
Und
mit
dann spielte sein Drum-Rolli und er spielte, du konntest wirklich keinen Unterschied hören.
Wahnsinn. Das war toll. Der musste auch mit Handschuhen spielen, weil er sich die ganzen Finger blutig gekloppt hat an dem Snare-Rand, ne? Ja.
Ja, wirklich.
Aber weißt du, ja, scheiße, jetzt kommen wir schon wieder. Hey, ja. Worum es mir allerdings geht, war bei Sting einfach die Abteilung, wo er sagte in diesem Song 50.000. In diesem Song geht es um den Tod von Bowie, Prince und dem Schauspieler Alan Rickman, weil 2016 war das, glaube ich, wo die ganzen viele die Heroes auch
Freunde,
gestorben.
Ne?
Ja.
Rickman und er, ja.
Und wo er sich damit auseinandersetzt, dass man nicht will, dass die Helden sterben. Ne? Und dann hat er diesen Song geschrieben aus der Sicht des Künstlers, der auf der Bühne vor Tausenden und Tausenden und Tausenden von Menschen steht. Und dann sagt er das einfach, und das fand mich so beeindruckt. Philosophie, sagt Sting dann, lernt man nicht auf der Bühne im Scheinwerferlicht, sondern das lernt man nur außerhalb des Bühnenlichts. Und nur da ist es auch sinnvoll. Ne? Ja. Er hätte noch nie etwas Sinnvolles im Scheinwerferlicht erfahren, sondern immer nur außerhalb des Spotlights. Und das Wichtigste wäre doch für den Menschen, seine Sterblichkeit zu akzeptieren.
Denn ja, das die Stelle habe ich auch behalten, ja.
Das würde das Leben vitaler machen.
Genau. Und wenn das Leben, wenn wir unsterblich wären, das Leben hätte kein Ende, dann würde automatisch sofort der Wert sinken.
Ja, und nichts hätte Gewicht mehr, ne? Weil du kannst es ja alles endlos repetieren und wiederholen und du hättest nie das Gefühl, das müssen wir noch erledigen und das möchte ich auch mal gemacht haben. Ja, das hat mich auch sehr berührt, ne? Weil wir uns ja auch sowieso nie mit unserer oder selten mit der Sterblichkeit auseinandersetzen. Na? Als Jugendlicher sowieso nicht, da bist du ja, bist
wenn
ja unsterblich.
Wenn es dir bewusster wäre, würdest du ja noch anders leben. Ne? Und die keine Dinge verschieben. Dazu habe ich ein schönes Zitat gehört, ich weiß aber gar nicht mehr, aus welcher Ecke es kam. Vielleicht vom Kumpel, vielleicht ist es auch von Schopenhauer, dem späteren Gassenhauer. Ich weiß, dass du das auch hättest machen können. Hast du aber nicht.
So ist das Zitat. Ich weiß, dass du das auch hättest machen können. Hast du aber nicht.
Genau.
Ja.
Das Bild male ich dir auch. Tor hätte ich dir auch noch gemacht.
Ja.
Mich da auf die Bühne stellen und so ein bisschen Klampfe spielen kann ich auch. Ja, kannst du auch, hast du aber nicht.
Ja, hast du nicht.
Gefällt mir gut.
Ja, das ist wirklich toll. Das gilt ja für alle. Ich habe mich ja mein ganzes Leben dafür rumgeprügelt, um den Leuten begreiflich zu machen, wenn es nötig war, auch habe ich mich dafür wirklich auf dem Schulhof geprügelt, dass Keith Richards ein guter Gitarrist ist. Und ich habe mir ganz früh angewöhnt, dann immer zu sagen, so, alles klar, der ist kein guter Gitarrist, dann sag mir mal, wie viel Welthits hast du denn auf deinem Konto stehen? Wie viel hast du denn geschrieben?
Ja.
Und wer erkennt denn überhaupt dich, wenn du Gitarre spielst? Aber das ist ja mit dem eigenen...
Ist auch sinnlos, diese Diskussion.
Ist sinnlos. Es ist viel mehr sinnvoll, sich mit seiner Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Und,
apropos Sterblichkeit. Ich möchte dich auch mal was fragen. Und zwar, so, ich mag das ja, wenn du auf der Bühne stehst und da den Rockstar gibst, das ist ja alles, kommt ja bei dir aus der letzten Zelle, aus der letzten Pore, sehr glaubwürdig alles rüber. Warum hast du nie eigene Musik geschrieben?
Habe ich ja. Habe ich tatsächlich. Also, ich habe erstmal war es ja so, als ich mich mit eigener Musik beschäftigt habe, ging das mit Till und Obel so schnell los. Du darfst ja nicht vergessen, ich war 21. Das heißt, ich hatte gerade das Abitur gemacht, hatte Musik schon völlig abgeschrieben, außer dass ich in so ein paar Dachbodenbands ein bisschen Blues gesungen habe. Und auf einmal fing ich an zu singen und auf einmal ging die Karriere so los, dass ich gar keine Zeit hatte, irgendwie was zu machen. Unser zweites Album.
Hast du da schon Gitarre gespielt?
Ja, auf unserem zweiten Album, Uns kann keiner, hieß das damals, von 96. Das wissen die wenigsten Leute, sind fast alle Stücke Kompositionen von Obel und mir oder von mir alleine oder von mir und unserem damaligen Keyboarder Volker Wendland. Zum Beispiel die Frankie-Nummer habe ich zusammen mit Volker geschrieben, aber auch so Sachen, also viele Titel. Und da fing das an, dass ich angefangen habe, eigene Songs zu schreiben oder auch, das war das Till und Obel-Stück, Der Hammer. Das ist so eine Art Stone-Stück gewesen. Und das Problem war nur, dass die Leute das nicht hören wollten.
Weil ihr für andere Sachen bekannt wart.
Ja, genau. Wir sollten lieber die Originale verarschen, als die Originale verarschen mit unseren Songs, die wir so wie... Wir hatten zum Beispiel so ein, Obel hatte das geschrieben, so ein Song im Udo Lindenberg-Stil, ne? Und die Leute wollten aber lieber, dass man dann eben halt das Original verarscht.
Ja, ja.
Und dann habe ich angefangen, Kindermusik zu schreiben mit meinem Freund Harald Sumig damals. Kinderrockmusik, weil ich ja dann auch kleine Kinder hatte und mir ging dieser Rolf Zukowski damals natürlich als junger Kabarettist und Linker und hier alles muss fresh, fromm, fröhlich sein, war mir Rolf Zukowski natürlich viel zu bieder. Ne?
Ja.
Wie schön, dass du geboren bist. Ach Gott. Ne?
Ist das nicht von Rammstein?
Das ist von Rammstein, das ist richtig. Das ist von Rolf Zukowski Rammstein.
Ja.
Da habe ich eigene Kindermusik geschrieben und habe wirklich auch ein paar mit den Knallfröschen damals im Kinderchor haben wir ein paar Alben veröffentlicht.
Ja.
Und als es dann später zu Ende war mit Till und Obel, war ich so, dann habe ich auch mal für den Kim Merz, den Sänger von Wallenstein, ein paar schöne Stücke geschrieben und Demos produziert. Aber dann war ich so mit Überleben beschäftigt. Weil, also
mit finanziellem Überleben.
Ja, ja, weil der Misserfolg ja nach Till und Obel als Solokünstler so groß war, dass gar kein Gedanke daran bestand, irgendwie jetzt auch noch, ich war mit Comedy so beschäftigt, in der Comedy zu überleben, dass kein Platz mehr war für jetzt irgendwie verstanden. Eigene Rocksmusik. Und als ich dann später wieder im ruhigen Fahrwasser war, war ich dann auch weit über 40. Und dann habe ich dann angefangen, eine Band zu gründen und habe gesagt, Kinders, ich stehe jetzt hier nicht im Proberaum bei meiner knappen Zeit, um einmal in der Woche basisdemokratisch zu überlegen, wie man ein Stück komponieren kann. Lasst uns einfach ein paar Gassenauer nachspielen und ein bisschen Spaß haben.
Ja, okay. Verstanden.
Das ist die ganze Geschichte. Ja, ja,
ja.
Aber ich möchte nochmal auf die Sterblichkeit wirklich zurückkommen. Ein interessanter Aspekt ist, dass zum Beispiel ein guter Bekannter von uns mir neulich erzählt hat, dass sein Vater 94 jetzt ist, fit ist. Und dann hat mein Bekannter seinen Vater besucht und hat gesagt, Vater, heute nicht gut drauf, was ist los? Und der dann auch tatsächlich gesagt hat, Junge, es ist gut jetzt, es reicht. Und dann hat er gesagt, ja, wie, Vater, willst du jetzt sterben oder was? Und dann hat der Vater gesagt, ja, das nicht unbedingt, aber es wäre auch nicht schön, wenn man am Ende echt nur noch alleine wäre, wenn alle Freunde gestorben sind, die Partner weg sind. Und das fand ich so ein interessanter Gedanke, ne? Dass man vielleicht.
Das hört man aber öfter dann von Älteren, ne?
Dass man mit 94, 95, ja, da sitzt und sagt, vielleicht auch sagt, ey, ich habe alles erlebt, es ist gut jetzt.
Ja,
Wahnsinn, oder?
Ja, wenn man sich mit älteren Menschen unterhält, dann hört man es öfter mal, dass sie sagen, ach komm, alle Freunde sind tot und ich bin ja so alleine, jetzt ist es auch bei mir gut gewesen. Ne?
Wahnsinn, ne? Oder das hat man ja ganz oft auch, dass so wenn so Paare, die 50, 60 Jahre zusammen waren, wenn der eine Partner dann stirbt, dass die dann auch innerhalb kürzester Zeit dann auch sterben. Ne?
Ja. Oh, der Himmel schickt gerade ein Zeichen, es hagelt.
Abergläubisch, ja, das ist für dich.
Abergläubisch, ist ja klar, wenn man in so einem kleinen Bergdorf wie du lebt, abgeschnitten von der Außenwelt.
Ey, das sagt wirklich.
Und der letzte Musiker, an den man sich noch erinnern kann, Keith Richards, ist.
Dicke Fresse ohne Ende.
Was ist denn noch passiert? Was ist denn aktuellen Dingen passiert? Du redest mir in letzter Zeit sehr viel von Tod.
Du fängst doch immer davon an.
Überhaupt nicht.
Weil du dir. Nein. Was ist passiert? Alles.
Wenn du. Du musst aufpassen, dass deine Perle. Dass sie ein vernünftiges Auto immer hat. Ne? Wenn deine Frau ein Smart fährt, dann denk doch, wenn die vorm Haus parkt, jedes Mal die Nachbarschaft, der Pflegedienst ist da.
Ja, natürlich. Es ist einfach nicht zu glauben. Ey, wirklich. Gut, dass ich mich einfach immer an mein gutes Benehmen erinnere.
Ja, aber auch nur erinnerst, ne?
Ja, nicht
wir
nur
erinnern erinnere, uns alle, ne? Gerne an dein gutes Benehmen. Das waren noch Zeiten, sagen wir es mal so.
Ey, dass ich überhaupt dir diesen ganzen Sermon überhaupt durchgehen lasse. Das ist dieses Gebratzel. Ey, komm hier, laber keine Scheiße, erzähl lieber, was hat das da mit deinem Wald auf sich? Was hast du denn da schon wieder verzapft? Was ist das denn schon wieder? Der neueste Move von dir, plötzlich einen auf Gutmensch zu machen. Jahrelang beleidigst du Menschen, wirst verklagt.
Hau allen Opas ihre Grundstöcke weg.
Was hast du Fritz Wepper nicht alles angetan, du hundsmiserables Comedianwesen? Und jetzt
Fritz Wepper war es so, dass ich, der hatte doch so eine ganz junge, war aber dann mit seiner alten Eule noch zusammen. Und dann habe ich doch vermutet, dass er beim Knutschen das Gebiss rausnimmt und unter der Dusche steht und zu seinem eigenen Pimmel sagt, Junge, wer hätte gedacht, dass du vor mir stirbst.
Ja, ich weiß.
Im gleichen Atemzug hatte ich aber auch Ulrich Wickert beleidigt, weil er hatte gerade Zwillinge gekriegt. Ja. Und als Wein- und Frankreich-Experte habe ich gesagt, Zwillinge beide gesund, gut, einer korkt. Und bei Kali Kalmund war es so, dass ich gesagt habe, seine Frau so mit dem Sex, die macht wahrscheinlich erstmal eine Begehung wie auf der Baustelle, richtig. Aber denkt sich irgendwo.
Sherpas müssen erst den Weg nach oben festlegen.
Genau, die Seilschaft bivakiert noch in der Hinterhufe und da habe ich gesagt, sie denkt wahrscheinlich, okay, selbst die dickste Kehrzeit irgendwo in Docht. Und dann passierte Folgendes, kurz darauf habe ich bei Lanz, ist ja auch schon über 10 Jahre wieder her, Ulrich Wickert getroffen und der meinte, köstlich, mein Lieber, köstlich, ich habe mich so amüsiert. Ne? Und das sind die Großen in der Branche.
Ja, natürlich.
Ne? So, Kali Kalmund wurde befragt von der Bild-Zeitung, was sagen sie denn dazu? Er hat nur gesagt, ach, der Arzt ist nur neidisch auf mich.
Ja.
So, und der Einzige, der dann gesagt hat, oh ja, ich ziehe von Kadi, war natürlich Fritz, ich bin Hollywood-Schauspieler Wepper.
Richtig.
Ne?
Ja, ja.
Aber, tja, ich kann es auch nicht erinnern. Es war ein herrlicher Prozess, der hin und her wogte. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß, es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Und was hast du jetzt für eine Schandtat wieder gemacht? Hast du in Bäume gesetzt oder was?
Nein, ich habe in der Barclaycard Arena gespielt in Hamburg. Du warst ja da mit deiner reizenden Gattin.
Ganz genau.
Und der exzessiven Aftershow-Party. Und dann hatten...
Traumhaft.
Die haben ein neues Konzept. Es gibt für alle, die da spielen und relativ volle Halle spielen, gibt es eben nicht mehr so ein Schildchen Sold Out Award und so weiter, sondern es wird ein Baum gepflanzt von der Barclaycard Arena für den jeweiligen Künstler. Und das nennt sich, das in Schnelsen, so vor den Toren der Stadt Hamburg, das nennt sich Fame Forest. Und das hatte man mir eben auch angetragen und auch schon dieses Schild überreicht und es wird der Baum gepflanzt. Ich war sogar selber da, um diese Linde zu pflanzen. Und in der Bierlaune kam mir die Idee, ich pflanze einfach für jeden Besucher, der zu diesem Auftritt kommt, auch einen Baum.
Ja.
So, und jetzt haben die aber nicht genug Platz da. Ne? Da ist Platz für 600 Bäume in diesem Fame Forest.
Ja. Und du wolltest natürlich alle anderen gleich ausstechen und sagen, jetzt ist er. Ich mache meinen ganz eigenen Wald hier.
Ja, ich fand die
Idee
einfach klasse.
Was wollt ihr denn mit Sting?
Ne?
Was wollt ihr denn mit Dieter Nuhr?
Genau. Und dann habe ich gedacht, dann spende ich halt 10.000 Bäume. Ich wusste aber nicht, dass es jetzt einen eigenen Wald ergibt. Ich habe gedacht, das Gelände wäre groß genug. Jetzt hat aber kurzfristig die Umweltstiftung Schleswig-Holstein gesagt, wir haben noch 12 Hektar. zwischen Hamburg und Lübeck.
Ja.
Und da entsteht jetzt Atzes-Witze-Wald.
Atzes-Witze-Wald. Es ist einfach...
Ist ja nicht lustig.
Ja, wie du hier die Gesellschaft seit Jahren so Narren hältst.
Spaltest.
Spaltest, im wahrsten Sinne der Spaltpilz bist.
Spalter!
Spalter, genau. Ja, aber das ist doch eine tolle Sache, Mensch.
Ja, das ist ja echt.
Also auch großzügig von dir mal eben 10.000 Bäume zu kaufen.
Ja, über das Geld habe ich nie nachgedacht, als ich das öffentlich verkündet habe.
Ja.
Ich gucke jetzt schon, wo noch ein bisschen was ist.
Du guckst jetzt auf jeden Fall, das hat auch was Tolles für deine Fans. Du musst auf jeden Fall weiterspielen, weil du musst ja das Geld nur für die Bäume verdienen.
Das ist richtig. Und Schiri, der... Jan
das heißt,
Schiemann,
die Tour geht weiter, liebe Fans. Keine Sorge.
Wurde soeben verlängert.
Wir schieben das Wrack noch durch ein paar weitere Hallen.
Du Arschloch.
So, jetzt siehst du mal, wie das ist. Wir müssen mittlerweile die großen Hallen nehmen und die Kameras dürfen nur noch den Weichzeichner haben.
Genau, die erste Reihe ist mittlerweile 10 Meter von der Bühne entfernt.
Bitte nicht so nah ran.
Naja, auf jeden Fall finde ich es ganz toll und möchte dich hiermit schon einladen und einige von unseren Cousinen, da machen wir, wenn es dann soweit ist, mal eine Verlosung.
Ja.
Und dann fahren wir von Hamburg aus mit dem Reisebus da in meinen Wald und legen uns da auf die Pirsch und es wird sicherlich den ein oder anderen Schinkenhäger direkt aus der Flasche geben.
Toll.
Wie klingt das für dich?
Wunderbar. Wir holen die Chippendales, die dann für die Mädels tanzen. Und dann können wir in Ruhe Fußball gucken. Dann können wir ja mal nach das letzte Bundesligaspiel von Chaos Schlappner uns nochmal auf Videokassette
auf VHS. Auf aber, oder?
Ja, natürlich. Ich habe noch einen Videorekorder hier. Ich habe noch einen VHS-Frontlader. Das war, glaube ich, der.
Das war doch früher dein Spitzname, Frontlader.
Allerdings. Ich hatte ja so einen Videorekorder, einer der ersten, und habe mich dann irgendwann gewundert, warum das Ding nicht mehr ging. Dann habe ich den zu reparieren gebracht. Und dann hatte meine älteste Tochter damals alles da reingeschoben, was reinzuschieben geht. Leberwurstbrote, Duplo, Lego Duplo-Steine, Schokolade. Wunderbar. Ey, was du da rausgeholt hast aus dem Videorekorder, da hättest du 50 Wundertüten von machen können.
Waffelbruch.
Ja, und das Ding haben wir dann reparieren lassen und da war der Videorekorder dann auch schon out, als er wieder heile war.
Tja. Ja, der Videorekorder, meine Fresse, ey, was hat man sich da teilweise mit rumgeschlagen? Der Druck der letzten, der Abtastkopfrolle, mit irgendwelchen Gummibändern noch versorgt, damit er noch einmal ging.
Das ist
und so weiter. Ja. Ja, versprochen, ich stell dir, es gibt in diesem Atzes Witzewald wird es auf jeden Fall eine Till Hoheneder Bank geben.
Ah.
Wo wir dann selbst im hohen Alter noch uns Anekdoten erzählen können.
Ja. Ah, das nenne ich zauberhaft. Das nenne ich zauberhaft. Ja, da sind wir ja eigentlich auch schon wieder am Ende hier. Wir weisen nochmal darauf hin, Leute, es gibt die T-Shirts wieder im Shop, es gibt die Tassen im Shop. Denkt bitte daran, im Hotel Savoy, was wir hier ausdrücklich nochmal bewerben wollen, gibt es den Cousinentraum 25% Rabatt auf dieses zauberhafte Arrangement, was sich Cousinentraum nennt, nämlich ein Zimmer mit Whirlpool, Fläschchen Sekt, Massagebehandlung für Mutti und Frühstücksbuffet. Ruft im Savoy an.
Kostenlos alle Facilities des Hotels benutzen.
Ja, was? Ja, natürlich, die Facilities des Hotels, so ein kleines Arschloch. Also, ruft
hast du
eben
selber gesagt, dass Busfrau heutzutage Facility Managerin heißt.
Schnappt euch eure 25 off, ruft im Savoy an 0221 16 23 0 und holt den Cousinentraum. Wir sind am Ende der diesjährigen
Verlosung.
Gott, das ist, wenn wir dann zu förmlich werden. Ne?
Ich war übrigens gestern noch in Berlin bei Katrin Bauerfeind.
Wie war das? Frau Bauerfeind hat Fragen, oder wie heißt das?
Hat Fragen, genau. Man sitzt da auf der Bühne vor Publikum. Tolles Theater, können wir auch mal spielen mit unserem Podcast.
Ja.
Und dann ging das munter hin und her. Das ist ja auch eine tolle Frau, die intellektuell auf Flughöhe ist und aber gleichzeitig sehr locker und dann kann es natürlich klappen, ne, dass sich da ein munteres Gespräch entwickelt.
Richtig gut. Wie ist denn das, akzeptieren denn die Leute, dass dann diese Form, dass man einfach so live einen Podcast macht und das Gespräch, kommt da kein Gemurre auf und sowas alles?
Nee, überhaupt nicht. Es war, ich habe viel gelernt gestern darüber, dass man eben, wenn man sich die richtigen Themen zurechtlegt. Und sie hatten zu einem Kniff gegriffen. Und zwar, jeder Gast, der zu ihr kommt, kriegt vorher einen Fragebogen, wo dann sehr launige Fragen, und du kannst auch launige Antworten eintragen. Das heißt, sie hat auf diese Fragen hat sie schon Antworten von dir und fragt dich rund um deine Antworten. Und das ist ein guter Kunstgriff, finde ich.
Weil
du hast schon ein Gerüst, du hast einen roten Faden. Naja, und du hast dich selber auch schon einmal damit beschäftigt. Das heißt, du wirst dir die eine oder andere Anekdote schon zurechtgelegt haben. Das funktioniert gut.
Ja, ja, interessant. Wann wird das veröffentlicht? Weißt du schon irgendwas? Aber achtet
gar nicht, es ist so scheiße geworden.
Ja. Nein. Du warst nur der Testlauf.
Ja, irgendwie hatte ich mich gewundert, dass ich auch gar kein Mikrofon hatte. Nein, kommt in den nächsten ein, zwei Wochen, denke ich.
Ja, Frau Bauernfeind hat Fragen und unter anderem
auch eine reizende Person, muss ich schon sagen.
Atze Schröder. Ach so, weißt du was ich...
Terrific.
Terrific. Dann gibt's doch bei uns gibt's auch noch was, ne? Weitere Termine von den zärtlichen Cousinen, weitere Live-Termine sind in den Verkauf gegangen. Schaut da mal nach bei eventtim.de nach den Live-Terminen der zärtlichen Cousinen. Und ich habe eine schöne Anfrage gekriegt. Ein zauberhafter Mensch aus Wilhelmshaven hat mich über Instagram angeschrieben. Er möchte auf seinem YouTube-Kanal Ehrliches Essen die Budapester.
Ach so, der ist doch ganz bekannt. Der ja, Ehrliches ja, ja. Essen. Ja, ja. Der hat jede Menge Follower. Ja,
ja, ja, über 220.000. Da möchte er mit unserer Einstimmigkeit sozusagen, unserer Zustimmung, der einstimmigen Zustimmung, möchte er die Budapester Bratkartoffeln aus unserem Buch Der Turbo von Marrakesch nachkochen. Dem kommen wir gerne nach. Freuen uns schon drauf. Mann, am liebsten wäre ich sogar persönlich dabei. Um mal richtig.
Ja, biete ihm das doch mal an.
Ja, vielleicht sollten wir einfach mal, ja, da, du, da, das ist es. Wir machen das mit.
Natürlich.
Ah, Zauber.
Ich bin dabei.
Also, ja, ich bin auch dabei. Also, ihr seht, es passiert hier wieder jede Menge bei den zärtlichen Cousinen. Das war's von meiner Seite aus. Ich verabschiede mich. Möchtest du dich auch verabschieden?
Ja, auch ich sage, es hat mal wieder Spaß gemacht, mit dir über Keith Richards zu reden und teilweise auch andere Themen zu streifen. Wunderschön, wirklich.
Ja, wirklich. Das ist, muss man, du bist einfach, du bist ein, das ist, so, wir hören jetzt auf jetzt hier an der Stelle.
Was machst du eigentlich die ganze Woche? Du machst doch nichts.
Was ich die ganze Woche mache, ich möchte nicht wissen, hast du mir heute schon was anderes gemacht? Du hast dir doch wahrscheinlich den ganzen Tag mit Apfelschaumershampoo und deine krüppeligen Gonaden eingeseift.
Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.
Weil du keine Wörter mehr kennst, weil du einfach verstumpfst da in deiner...
Hey, sag mal, ich würde gerne, da brauche ich jetzt leider dein Einverständnis, leider,
ja.
Aber ich mache es sowieso, ich würde gerne dieses Foto von Paul Stanley, was ich dir zugeschickt habe.
Ja.
Welches Instrument spielt er bei Kiss?
Siehste, das ist gut, dass das wieder schon alles gelaufen ist, dass der Podcast schon aufgenommen ist. Du weißt nix. Du hast von nix
nach. Jetzt, warte, was
er ist
ja klar.
Er ist Sänger und Gitarrist bei Kiss.
Sänger und Gitarrist bei Kiss.
Und heißt, glaube ich, Stanley Eisen sogar, richtig.
Und kann ich dieses Bild posten und drunter schreiben, jetzt seht ihr mal, wie Till früher so war?
Ey, mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst. Mach du einfach deine Witze auf meine Kosten. Sowas Perfides wie du ist mir schon seit Jahren nicht mehr untergekommen. Und ich sag dir jetzt sag ich dir, wenn sie jetzt, wo keiner mehr zuhört, sag ich dir ganz genau, ich sag's dir jetzt das allerletzte Mal. Ich liebe dich. Tschüss.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.